Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem zweiten Brief an Timotheus im ersten Kapitel. Da schreibt der Apostel: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch auch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir Ungemach für das Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet und mit heiliger Berufung berufen hat, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seiner eigenen, zuvor getroffenen Entscheidung und der Gnade, die uns in Christus Jesus verliehen worden ist, vor ewigen Zeiten, jetzt dagegen geoffenbart worden ist durch das Erscheinen unseres Heilandes Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben ja in einer wissenschaftsgläubigen Zeit, möchte ich es nennen. Jedenfalls geben sich alle viel Mühe, das, was sie uns anbieten an Informationen oder an Waren, anzupreisen als dem Stand der Wissenschaft entsprechend. Schließlich möchte man doch auf der Höhe der Zeit sein. Und so steht Bildung hoch im Kurse. Ständige Weiterbildung sei nötig, um beruflich mitzukommen, heißt es immer wieder. Nun hat aber schon im Jahre 1931 der Mathematiker Kurt Gödel mit seinem Unvollständigkeitssatz für die Mathematik bewiesen, dass das mathematische System entweder widerspruchsfrei ist oder vollständig. Beides zusammen geht nicht, widerspruchsfrei und vollständig. Auch in der Physik plagt man sich seit Einsteins Relativitätstheorie und seit Max Plancks Quantentheorie damit ab und versucht, eine Weltformel zu finden, um diese beiden wichtigen Theorien auf einen Nenner zu bringen. Das ist bisher nicht gelungen. Ohne diese beiden Erkenntnisse und Theorien aber wären Weltraumflüge und Lasertechnik, das Navi im Auto und vieles mehr heute nicht möglich. Und doch kann man sie, wie gesagt, nicht auf einen Nenner bringen. Was für die Mathematik und für die Physik gilt, gilt auch für die Theologie. Die Lehre über Gottes Wort. All das, was in den mehr als 1000 Seiten unserer Heiligen Schrift steht, das hat man immer wieder versucht in Formeln zu bringen, in Lehrsätze zusammenzufassen und so es leichter zu haben, das Wissen darüber und das Verstehen der Heiligen Schrift an die nächste Generation, an die Jugend weiterzugeben. Das Wichtigste also herauszunehmen und zusammenzufassen, wie Luther es zum Beispiel im kleinen Katechismus gemacht hat. Immer wieder ist dies versucht worden und wird es versucht, und dabei sind dann sehr unterschiedliche Sätze herausgekommen, die oft weniger dem Verstehen der Heiligen Schrift dienen als der gegenseitigen Abgrenzung voneinander als Christen. Viel Streit ist dadurch entstanden zwischen uns Christen, Spaltungen und das Entstehen von neuen Kirchen. Trotzdem denke ich, war dies notwendig und wird es dies auch immer geben, diese Versuche, die Botschaft der Heiligen Schrift in kurze Sätze zusammenzufassen, mit eigenen Worten. Und so einen Leitfaden zu haben, einen roten Faden sozusagen, um die Bibel zu verstehen, die Bibel mit ihren 66 verschiedenen Büchern. Die Frage ist nur, ob wir unsere Erkenntnisse selbst für wahr halten und in dem Sinne, dass alle anderen, die etwas anders sagen, Unrecht haben, ja vielleicht sogar Ketzer sind. Wenn wir uns diese verschiedenen Bekenntnisschriften und Lehrsätze alle angucken, die sind überall bewiesen, in jeder Kirche und in jeder Konfession mit Bibelstellen und Hinweisen auf Bibelstellen. Darin unterscheiden sich diese Sätze nicht. Aber trotzdem passen sie eben nicht zusammen. Und so gibt es diese theologischen Lehrunterschiede zwischen Katholiken und evangelischen Orthodoxen und den vielen anderen Kirchen. Wenn wir den Satz von Kurt Gödel also auch auf die Theologie beziehen, dann liegt das nicht daran, dass wir uns geirrt haben, sondern daran, dass das überhaupt gar nicht geht. Wir können einfach mit unserem menschlichen Verstand weder die Natur noch Gottes Wort in der Heiligen Schrift so verstehen, dass wir es in ein logisches System einordnen können. Wir versuchen mit der Wissenschaft das, was wir in der Welt sehen und was wir in uns selbst erleben, zu beschreiben, Regelmäßigkeiten zu erkennen, Gesetze, sagen wir, entdecken wir, und durch diese Gesetze wird das Beschreiben einfacher. Wir systematisieren und stellen Ordnungen auf und fassen so zusammen, zum Beispiel in der Biologie, die verschiedenen Arten und Familien, oder in der Geschichtsschreibung gibt es dann die Epochen, oder in der Soziologie hat man auch so bestimmte Größen von menschlichen Zusammenschlüssen, die man beschreibt. Und so können wir uns dann ziemlich gut in der Welt zurechtfinden. Wir müssen aber dabei vereinfachen, auch wenn es dann immer wieder an bestimmten Stellen falsch wird und nicht vollständig ist. Wenn wir uns nun angucken, was der Apostel Paulus hier im zweiten Brief an Timotheus schreibt, so bezieht er sich selbst mit ein. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit, der Feigheit, könnte man auch sagen, der Furcht gegeben, sondern der Dynamik, steht da, der Liebe und der Vernunft, möchte ich es übersetzen. Das letzte Wort gibt eine der vier griechischen Haupttugenden wieder, die mit Besonnenheit, Selbstbeherrschung oder bei Luther mit Zucht übersetzt wird. Auch im nächsten Vers ist von Dynamik, der Kraft Gottes, die Rede. Das ist also nicht einfach Stärke, so Muskelkraft, die man eben hat, weil man schön trainiert hat, wie die Männer in einem Fitnessstudio, sondern das ist eine Kraft, die etwas bewirkt, wie ein Dynamo am Fahrrad eben Licht produziert. Es ist ein Wort, das Bewegung, ja, das etwas Lebendiges beschreibt. Energie, die etwas bewirkt. Feige muss nur ein Schwacher sein, der Angst hat. Wer aber den Geist Gottes hat, der uns dynamisch sein lässt, uns in Bewegung bringt und etwas bewirkt, der braucht keine Angst mehr haben. Aber dieses Wort der Kraft wird gekoppelt an die Liebe. Und die Liebe gibt der Kraft also eine Richtung vor und lässt uns die Menschen um uns herum sehen und ins Herz schließen. Doch da besteht wiederum die Gefahr, dass wir uns selbst überschätzen und im Überschwang des Gefühls zu viel tun. Und so wird den Äußerungen und Wirken unserer Kraft und unserer Liebe eine Grenze gesetzt durch unsere Vernunft. Sie lässt uns Probleme sehen und hilft uns, Grenzen zu setzen und anzuerkennen. Das bezog man in der Antike vor allem auf den Umgang mit sich selbst, nämlich Maß halten beim Essen und Trinken, in den Äußerungen auch von Zorn und Ärger und Wut, sich beherrschen können also. Im Blick auf die Sexualität ist es die Keuschheit. Und im Blick auf das Geld ist es eben nicht geizig zu sein, sondern und auch nicht verschwenderisch, sondern das Geld vernünftig auszugeben und anzuwenden. Paulus beschreibt hier mit diesen vier Worten ein neues Sein, unser neues Sein als Christen. Nicht feige, nicht ängstlich, nicht kleinmütig zu sein, sondern voller Energie, voller Liebe, voller Vernunft. Auf der einen Seite das Negative, dort das Positive. Aber in einer Kombination, die erstaunen lässt. Denn sie findet sich sonst nirgends wieder in der antiken Welt. Bei den Griechen sind die vier Kardinaltugenden neben der Selbstbeherrschung vor allem die Tapferkeit, eine männliche Tugend im Kampf, die Klugheit und auch die Gerechtigkeit. Bei Paulus aber hier ist es eine Abgrenzung nicht nur von den anderen, sondern auch von dem eigenen Verhalten. Aber dies nun nicht, um am Ende noch besser dazustehen als alle anderen vor Gott, sondern um Gott zu loben. Denn nicht auf unser Tun und Sein kommt es an, sondern auf Gott, der uns errettet, der uns beruft, und zwar aufgrund seiner eigenen Entscheidung. Und nun wird es für unseren wissenschaftlich geprägten Verstand wieder ganz schwierig. Da heißt es, nach seiner zuvor getroffenen Entscheidung, Gnade, die uns in Jesus Christus verliehen ist, vor ewigen Zeiten, jetzt aber offenbart worden ist durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wenn wir uns, liebe Gemeinde, den Zeitstrahl vorstellen, so wird zweimal ganz weit nach hinten gewiesen, an den Anfang von allem, vor aller Zeit. Und da hat Gott durch seinen Geist beschlossen, dass er in uns wirken will. Und Jesus Christus war auch schon dabei, vor aller Zeit. Und dann sind wir im Jetzt auf diesem Zeitstrahl. Wir würden sagen, heute am 2. Oktober. Und dann wird mit dem Hinweis auf den Tod wieder unser Leben hineingenommen und also auf die Zukunft verwiesen. Denn der Tod, er betrifft uns ja. Er kommt auf uns zu, unweigerlich. Oder wir gehen auf ihn zu, je nachdem, wie wir es sehen wollen. Wie wir die Bewegung der Zeit sehen. Ich stehe jetzt im Hier und gucke auf die kommenden Jahre, die noch vor mir liegen. Oder sie sind schon da, die kommenden Jahre, und kommen immer mehr auf mich zu. Und hinter mir, da wird die Zeit, auf die ich zurückblicken kann, immer länger. 120 Jahre hat Gott uns Menschen maximal zugemessen, und da sagen auch heute die Genetiker, so steht es in der Noah-Geschichte. Ich kann es aber auch anders sehen, wie ich es in einem Gedicht von Ralf-Peter Herold, einem Marzahner Dichter, gelesen habe. Der schreibt in diesem Gedicht, das Ziel ist weit, seitdem ich weiß, dass der Strom nach oben fließt, dass rückwärts läuft die Zeit, kann ich auch gehen. Das muss ich vielleicht nochmal lesen. Das Ziel ist weit, seitdem ich weiß, dass der Strom nach oben fließt, dass rückwärts läuft die Zeit, kann ich auch gehen. Dass der Strom nach oben fließt und rückwärts läuft die Zeit, ich denke mir das so, der Strom des Lebens treibt mich nach oben zu Gott. Hinter mir liegt die Zeit, sie wird immer länger, die, auf die ich zurückblicken kann. Jetzt sind wir schon im Jahre 2016 und bald ist es 2017. Der Tod, aber er jagt mir keine Angst mehr ein. Er hat seine Bedeutung und seine Macht verloren durch Jesus. Er, Jesus, hat uns gezeigt, was Leben ist. Liebe, stark durch Gottes Geist, beweglich, eben dynamisch, lebendig, aber Doch durch einen wachen Verstand, der die Probleme sieht, die Probleme der anderen und auch meiner eigenen, begleitet wird und in Grenzen weist. Denn wir müssen durch unsere Liebe nichts und niemanden mehr retten, sondern wir sind durch Jesus, durch Gottes Gnade gerettet und darum dürfen wir, ja, werden wir unsere Mitmenschen und auch uns selbst lieben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.